Geschichte wird gemacht. Die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal, stell dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg. 1989, über den Zusammenbruch der staatssozialistischen Gesellschaft in der DDR, Teil 3.
Hallo, ihr seid wieder in der Geschichtssendung gelandet. Dieses Mal haben wir einen dritten Teil zu den Umwälzungen, Umbrüche in der DDR 1989. Im ersten Teil ging es ja darum, um die Vorgeschichte, Widerstandsoppositionsgeschichte. Im letzten Teil haben wir das dann von bis zum sogenannten Mauerfall am 9. November fortgeführt. Und jetzt wird es um die Folgen des Mauerfalls gehen, bis etwa zur Volkskammerwahl 1990. Mit einem kleinen Ausblick dann hinten raus.
Ja, der 9. November, der sogenannte Tag des Mauerfalls, wo lässt sich natürlich drüber streiten, ob das nun tatsächlich ein Mauerfall war oder irgendein Lapsus und eines SED-Politbüro-Mitglieds auf einer Pressekonferenz. Oder es gibt ja auch Leute, die behaupten, das war ohnehin alles abgekartet zwischen diversen Geheimdiensten in Ost und West. Gut, zu dieser Frage will ich mich also jetzt nicht äußern, was es denn nun in der Hinsicht war. Auf jeden Fall hatte das ganze Ereignis natürlich massive Folgen, nämlich in erster Linie dahingehend, dass es zu einem massiven Stimmungsumschwung kam in der DDR, dass die Demonstrationen, die es immer noch gab, zum einen ihren quantitativen Höhepunkt überschritten hatten. Der lag ja kurz vor dem 9. November mit den großen Demonstrationen in Berlin am 4. und in Leipzig am Montag am 6. November. Und dass diese Demonstrationen nach wie vor natürlich Ausdruck der Gedanken- und Vorstellungswelt der Bevölkerung, weil einen offenen Medienzugang gab es ja nach wie vor nicht. Also die Demonstrationen blieben nach wie vor das einzige öffentliche Forum, auf dem entsprechende Äußerungen möglich waren. Und dass dort die Inhalte sehr schnell gekippt sind, nun von Forderungen nach Demokratisierung, nach Reformen hin zur eingeforderten Wiedervereinigung, also das war schon deutlich auf der Leipziger Montagsdemonstration am 13. November und eigentlich nicht mehr oder fast schon nicht mehr rückgängig zu machen oder sehr dominant war das dann am 20. November, also noch eine Woche später und da in der Zeit kam dann auch sehr aggressive Stimmung auf und diese Stimmung wird ganz gut beschrieben in einem Augenzeugenbericht von einem Leipziger Oppositionellen über die über das Demonstrationsklima bei den Montagsdemos Ende November, Anfang Dezember.
Es ist nicht mehr die gewohnte Leipziger Demo. Überall Deutschland fahren, Transparente wie
Wiedervereinigung jetzt.
Weizsäcker, Präsident aller Deutschen.
Einigkeit und Recht und Freiheit.
Während der Ansprachen verdichtet sich das Gefühl, unter die Reps geraten zu sein. Auf die wenigen klaren Absagen an die Wiedervereinigung, SDP, Vereinigte Linke, ein Mensch aus Heidelberg, folgen Pfiffe und der Schlachtruf
Deutschland einig, Vaterland!
In Fußballstadion-Manier. Selbst als ein Redner notwendige gute Nachbarschaft mit unseren polnischen und tschechischen Freunden fordert, wird er ausgepfiffen. Diese Ausländerfeindlichkeit bekam Nahrung durch staatliche Stimmungsmache in der DDR in den letzten Tagen. Nur vereinzelt andere Plakate.
Gegen Aufkauf der DDR durch die BRD, kein Viertes Reich.
Alle Herrschaftssysteme sind brutal, weil sie auf Gewalt aufbauen.
Gegen Faschismus, Rassismus, Sexismus.
Auf der Rückseite die Faust, die das Hakenkreuz zerschlägt.
Umweltreich statt deutsches Reich.
Wir sind nur circa 50 Andersdenkende, hauptsächlich Punks und Anarchisten, und beschließen, in die entgegengesetzte Richtung zu laufen. Als wir dann der Demo begegnen, rufen wir den Menschen zu:
Keine Wiedervereinigung!
Kein Viertes Reich!
Einer schwenkt die schwarz-rote Fahne der Anarchisten. Aus der dumpfen Menge schlägt uns entgegen:
Ihr seid das Letzte!
Schämt euch was!
Geh erstmal arbeiten!
Wichser!
Selbst als
Stasi-Schweine
und
Faschos,
Gipfel der Demagogie, werden wir beschimpft. Plötzlich weiß ich, wie Adolf-Hitler-Wähler aussehen. Es riecht förmlich nach Pogrom. Einer hält beschwörend sein Schild:
Keine Gewalt!
Hoch. Wir antworten mit:
Nazis raus!
Schönhuber raus!
Ihr seid wohl hohl, verkauft euch an Kohl!
Nur vereinzelt gab es Beifall. Wenige stellten sich an unsere Seite. 50 gegen 50.000.
Das ist dann wohl auch die Zeit, wo das Motto oder das übergeschriebene Motto von Wir sind das Volk in Wir sind ein Volk gekippt ist wahrscheinlich, oder?
Das gilt genau für diesen Zeitraum. Die Frage von Wiedervereinigung oder das wurde immer mehr zur beherrschenden Debatte und Auseinandersetzung in jener Zeit und stellte sich dann also im Prinzip kamen alle politischen Bewegungen, Parteien, also sowohl die SED als auch ihre sich nun immer weiter lösenden Blockparteien, aber auch die oppositionellen Bewegungen und Gruppen unter den Druck, sich zu dieser Frage zu äußern. Und letztendlich haben sie sich alle mehr oder weniger in diese Richtung hinbewegt. Das ging mehr oder weniger schnell. Und was zu dieser Entwicklung natürlich maßgeblich beigetragen hat, war schon so etwas wie ein Machtvakuum, was Mitte November 89 sich entwickelt hatte, als mit dem Mauerfall eigentlich absehbar war, dass das Ende der DDR irgendwie heranreift. Die SED aber immer noch versuchte, irgendwie ihre Macht aufrechtzuerhalten und einen erneuerten Sozialismus zu entwickeln. Dem diente dann auch die Installierung der neuen Regierung der DDR unter Ministerpräsident Hans Modrow, wo es ja für eine gewisse Zeit auch noch dann teilweise wieder etwas stabilisierte Verhältnisse gab, aber im Grunde genommen dieser ganze Abwärtstrend oder Zusammenbruch der SED-Macht eigentlich nicht aufzuhalten war. Im Ergebnis zeigte sich, dass das schon Anfang Dezember, also noch nicht mal 4 Wochen nach dem Mauerfall, das Politbüro und das Zentralkomitee komplett zurücktraten, dass es dann so ein Aktionsausschuss gebildet wurde und der dann im Prinzip den außerordentlichen Parteitag vorbereitete, auf dem dann die PDS, die gab es noch nicht, aber die PDS entstand quasi aus der SED heraus dann auch Leute wie Gregor Gysi dann die Führung der Partei übernommen haben. Da lässt sich auch, da liegt für mich persönlich eigentlich eine der großen Bitterkeiten und Enttäuschungen dieser Zeit, dass es bis dahin aus der SED heraus keine Reformimpulse gab, dass es im Prinzip keinen Aufstand von kritischer Parteibasis oder sowas gegeben hat, dass sich dann eben so Leute wie Krinz und Schabowski als Reformer profilieren konnten, die sie ja nicht waren, und sich dann doch so lange an der Macht gehalten haben. Und als dann die Basis, also der Druck der Basis so stark war, dass sie zurücktreten mussten, war es im Grunde viel zu spät. Hm. Das war Anfang Dezember, da war ohnehin klar, dass zumindest die Alleinherrschaft der SED zu Ende geht und dass auch mit der DDR sich irgendwie was, dass es zu Ende gehen wird.
Das waren dann auch Zeiten, wo Kohl schon im Osten rumgereist ist.
Der war auch schon da. Für mich wäre der die nötige Konsequenz damals gewesen, aus heutiger Sicht sage ich das zumindest, die PDS, Quatsch, die SED aufzulösen und in irgendeiner Form eine neue sozialistische Partei zu gründen. Das wäre vielleicht die einzige Möglichkeit gewesen, diesen Geburtsfehler, unter dem die PDS seitdem immer gekrankt hat, zu überwinden, nämlich diese Abhängigkeit und Fixierung auf den alten Parteiapparat. Die PDS ist im Prinzip entstanden als Interessensverwalterin der an Einfluss verlierenden DDR-Eliten, und das ist sie über viele Jahre geblieben. Und das ist also sehr schade, dass aus so einer sozialistischen Tradition offensichtlich niemand willens oder in der Lage war, da was anderes draus zu machen und vielleicht echte Reformimpulse irgendwie weiter zu entwickeln, die es ja hier und da gegeben hat, auch in der Partei. Das darf man ja nicht verleugnen. Aber du hast natürlich recht, zu der Zeit gab es dann auch schon Kohl. Aber wir waren ja eigentlich bei der Punkt, die Machtsituation in der DDR im November. Die SED bricht also zusammen, ihre Macht bricht weg. Und die oppositionellen Gruppen und Bewegungen sind nicht in der Lage, diese Macht zu übernehmen. Sie haben für sich auch die Machtfrage gar nicht gestellt und waren von dieser neuen Situation auch völlig überfordert. Sie hatten keine konkreten Perspektiven und Konzepte. Sie waren personell, infrastrukturell und auch von ihren technischen und öffentlichkeitswirksamen Möglichkeiten her nach wie vor äußerst schwach. Und sie hatten natürlich nicht damit gerechnet, dass die SED so schnell in sich zusammenfällt. Ihr Konsens, ihr politisches Handeln basierte darauf, der SED Zugeständnisse abzuringen, und das war nun hinfällig geworden. Und darüber hinaus entwickelte sich jetzt halt zu den Leuten, die auf der Straße waren, eine wachsende Distanz, weil es denen halt um die schnelle deutsche Wiedervereinigung ging, und das war bei den oppositionellen Gruppen nicht so. Und da ist vielleicht auch eine Beschreibung ganz interessant, wie das Wolfgang Rüdenklau, der lange Jahre als Oppositioneller aktiv in der Umweltbibliothek in Berlin war, zu diesem Thema beschreibt.
Bedenken hatten wir alle, und wir hatten alle so eine bestimmte Befürchtung, in welche Richtung sich das entwickeln kann, oder jedenfalls hatten das viele, sage ich mal. Und jedenfalls Leute in den Gruppen, Leute in den Bürgerbewegungen, die dann entstanden, eigentlich erstaunlicherweise weniger, die hatten da nicht so sehr viel Berührungsängste. Es war in der Tat schon Anfang der 80er Jahre so bekannt durch Telefonumfragen und dergleichen, dass die Leute eigentlich in Richtung Wiedervereinigung gerne immer noch dachten. Uns gefiel das natürlich überhaupt nicht, diese Vorstellung, sich da an diese Bundesrepublik Deutschland, an diese Verwaltungszentrale der Reichen anzuschließen und diese Sauereien da mitzumachen. Wir wollten schon Reformen machen. Und ich denke, das gilt selbst für Kreise um Frieden und Menschenrechte. Ich habe nie ein offenes Wort gehört in dem Sinn, dass Privatisierung anstehen würde. Und in Frieden und Menschenrechte konnte man prinzipiell eigentlich jeden auf den Begriff Sozialismus positiv ansprechen. Natürlich bloß, dass ein demokratischer Sozialismus gemeint war.
Du erinnerst mich an diesen Zeitungsburschen aus Boston oder New York, der sagte: Lieber geh ich vor die Hunde, als dass ich von euch mir irgendwas borg. Im Film haben die immer Fortuna parat. Dich hat man wieder übers Ohr gehauen und dann weggejagt. Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament. Selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt. In deinen Augen ist zu lesen, gut, ich geh's an. Auf deiner Lederjacke steht, vergiss es. In deinem Kopf, Größenwahn, gekonnt, ich schweigen, ich vermiss es. Warum denn immer wieder mit Kanonen auf Spatzen? Das Blut spritzt rot. Im Präsidium kreisen die Geier liberal und lachen sich tot. Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament. Selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt. ins Irrenhaus, die schauen ins Parlament. Wer war schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt?
Wir waren gerade am Darstellen von dem Machtvakuum, das durch den Zusammenbruch oder zumindest partiellen Zusammenbruch der SED entstanden ist. Und das Machtvakuum konnte durch die DDR-oppositionelle Gruppen kaum gefüllt werden. Es gab aber doch Gruppen oder politische Kräfte, die das Vakuum dann sehr schnell gefüllt haben. Wir machen einfach weiter dann mit den offensichtlich Westprogrammen.
Genau, das war ja im Prinzip schon offensichtlich geworden, also dass schon direkt am 9. November, als die Nachricht von der Öffnung der Mauer im Bundestag ankommt, dann da alle aufstehen und das Deutschlandlied singen.
Inklusive den Grünen, die damals noch als Linke galten.
Ja, und einen Tag später dann diese berühmte Kundgebung vor dem Schöneberger Rathaus in West-Berlin, mit den tollen Aufnahmen, wo dann die Massen pfeifen, als das Deutschlandlied gesungen wird. Also offensichtlich hat das zu dem Zeitpunkt die Stimmung noch nicht so ganz getroffen, zumindest in Berlin nicht. Aber das war relativ schnell anders und die Kanzlerbürokratie hat dann auch sehr schnell gearbeitet, sodass Helmut Kohl ja am 26. November bereits 1989 seinen 10-Punkte-Plan zur Wiedervereinigung vorlegte, der, wenn man es rückschauend betrachtet, natürlich noch wesentlich langfristiger angelegt war als das, was dann sich tatsächlich abgespielt hat. Und er wird eigentlich, also Kohl, als Symbol für die Macht der Bundesrepublik und der D-Mark, wird nun eigentlich zum Hoffnungsträger der Leute im Osten und das wird ganz deutlich an einem Beispiel, wo ich auch noch einen kleinen O-Ton dabei habe. Helmut Kohl bei seinem ersten Besuch in der DDR, das war kurz vor Weihnachten in Dresden, als er sich mit Ministerpräsident Modrow getroffen hat und ich denke, die Stimmung wird in diesem O-Ton eigentlich sehr deutlich.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben jungen Freunde, liebe Landsleute. Zunächst darf ich mich bei Ihnen allen sehr, sehr herzlich bedanken für dieses freundliche und freundschaftliche Willkommen. Das Erste, was ich Ihnen allen zurufen will, ist ein herzlicher Gruß all Ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Bundesrepublik Deutschland. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist ein Wort der Anerkennung und der Bewunderung für diese friedliche Revolution in der DDR. Es ist zum ersten Mal in der deutschen Geschichte, dass in Gewaltfreiheit, mit Ernst und Ernsthaftigkeit und in Solidarität die Menschen für die Zukunft demonstrieren. Dafür danke ich Ihnen allen sehr, sehr herzlich.
Die Rufe sind ja schon eindeutig, also was dann später in Hoyerswerda und Rostock so gekommen ist, mag vielleicht in einem inneren Zusammenhang damit stehen, aber das ist jetzt kein Thema. Wir machen einfach an dem weiter.
Also ich denke, es wird schon deutlich, dass die oft beschworene Gewaltfreiheit dieser ganzen Geschichte zumindest insofern fragwürdig wird, als dass es sich jetzt auf den Demonstrationen eine sehr aggressive Stimmung zeigt und es mitunter also schon quasi zu Jagden kommt auf Leuten, die halt auch auf die Demonstrationen gehen, aber an der Forderung nach einer eigenständigen DDR festhalten. Und dass das eine sehr große Gratwanderung ist. Aber es hat sich vielleicht auch die Zusammensetzung der Demonstrationen geändert. Also es ist kein Risiko mehr und viele Leute, die halt im September und Oktober auf den Straßen waren, gehen jetzt nicht mehr hin, beziehungsweise andere Leute, die sich da nicht getraut haben, gehen jetzt hin und fordern halt jetzt die D-Mark und die Wiedervereinigung. Trotzdem spielt sich natürlich jetzt im Reformprozess in der DDR gibt es sehr viele Entwicklungen, die jetzt erstmal mit der Wiedervereinigung nichts zu tun haben. Es wird ein ganz wichtiges demokratisches Element installiert mit dem Runden Tisch, den Beratungen, die Anfang Dezember losgehen, in einigermaßen paritätischer Zusammensetzung zwischen den staatstragenden Parteien und Organisationen auf der einen Seite und den oppositionellen Bewegungen auf der anderen Seite, das Ganze moderiert von Kirchenfunktionären. Und dieser runde Tisch wird eigentlich so zum Symbol des Übergangs, des politischen Übergangs, weil diese runden Tische gibt es nun eigentlich überall und zu jedem Thema wird dann irgendwie ein runder Tisch eingerichtet. Strittig sind natürlich die Kompetenzen, die diese Einrichtung hat, weil direkt auf eine demokratische Legitimation kann sich das ja auch nicht stützen. Aber dennoch wird sich direkt in der ersten Sitzung des zentralen runden Tisches darauf geeinigt, dass am 6. Mai 1990 freie und allgemeine, gleiche und demokratische Wahlen zur Volkskammer stattfinden sollen. Später wird dann dieser Termin nochmal vorgezogen auf den 18. März. Aber spätestens mit diesem Zeitpunkt wird also hier der Wahlkampf auch eingeläutet. Und das wiederum hat nun zur Folge, dass die Altparteien und Bewegungen nun um ihr politisches Überleben zu kämpfen anfangen und sich nun eben von der SED distanzieren und so tun, als wären sie immer schon gegen den Sozialismus gewesen.
Also das sind so die Ost-CDU und die liberaldemokratische und die nationaldemokratische Partei.
Genau, genau. Und da die aber auch alle in der Volkskammer vertreten sind und sich nun dort auch profilieren wollen, gewinnen jetzt auch Volkskammersitzungen, die nun auch von den Medien live übertragen werden, durchaus an Unterhaltungswert, weil sich da jetzt alle irgendwie ganz demokratisch gebärden. Also die gleichen Leute, die immer brav jahrelang zugestimmt haben, tun jetzt so, als wären sie schon immer die großen Demokraten gewesen und lachen dann Staatssicherheitsminister Mielke auf, als er in der Volkskammer erzählt, er hätte doch alle lieb gehabt. Gleichzeitig wird die völlig desaströse Wirtschaftslage offengelegt. Es wird zum ersten Mal öffentlich bekannt, wie hoch die Auslandsverschuldung der DDR eingeschätzt wird. Dann so wird halt nach irgendwelchen Schuldigen gesucht und es beginnt halt die Hexenjagd auf den Devisenbeschaffer Alexander Schalko-Lotkowski, der dann quasi neben dem früheren Wirtschaftsfunktionär der SED, Günther Mittag, quasi so als Alleinschuldiger hingestellt wird, was natürlich völliger Quatsch ist, weil er hat nichts anderes gemacht, als zu versuchen, irgendwie Devisen für die DDR zu erwirtschaften und das halt auf nicht ganz legalen Weg, aber das macht im Grunde jedes größere Unternehmen im Westen nicht anders. Also das war eigentlich also völlig hanebüchen da mit diesem Schalko-Lotkowski. Dann in der sich nun demokratisch gewährenden Volkskammer gibt es auch eine Verfassungsänderung. Anfang Dezember wird nämlich die festgeschriebene führende Rolle der SED aus der DDR-Verfassung gestrichen. Jetzt im Zuge dieses Wahlkampfes stürzt also das ganze politische System völlig um und das Ganze geht auch einher mit einem absoluten Bedeutungsverlust der oppositionellen Gruppen und Bewegungen und auch ihr eher gemeinsames Auftreten löst sich nun auf. Es kommt auch nicht zu einem gemeinsamen Wahlbündnis. Die Zersplitterung geht schon bei der Frage los, Wiedervereinigung ja oder nein und wenn ja, wie? Oder die zweite Ebene, dass die einen dann doch noch etwas länger am Sozialismus festhalten oder von irgendeinem dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus schwafeln und andere dann sich doch realistischerweise auf die Seite der neuen Macht schlagen und sich wie der demokratische Aufbruch zum Beispiel dann bei der CDU anbiedern. Und also was interessant ist, ist, dass muss man vielleicht auch noch sagen, es dann im Januar in der Phase der tiefen Krise der Regierung Modrow dort zu einer Umstellung kommt, indem dann ein Teil der Oppositionsgruppen des Runden Tisches, also die am Runden Tisch beteiligt sind, dann Minister ohne Geschäftsbereich in die Modrow-Regierung entsenden. Ich glaube, bis auf die Vereinigte Linke, die hat das abgelehnt und wollte sich da irgendwie nicht in die Konkursverwaltung einbinden lassen. Das trägt letztlich dazu bei, dass dann die einerseits die Kompetenzen des Runden Tisches wachsen, weil also damit er auch ein bisschen mehr anerkannt wird als gleichberechtigter Partner der Regierung und der Volkskammer. Andererseits stabilisiert es natürlich diese Regierung bis hin zu den Volkskammerwahlen. Es gibt eigentlich nur einen Punkt, wo die oppositionellen Gruppen nochmal gemeinsam auftreten und wo sie auch nochmal quasi eine Führungsrolle in Bezug auf die Massenbewegung der Bevölkerung erlangen, und das ist die Auflösung der Stasi, wo dann im Dezember und Januar eigentlich sämtliche Bezirkszentralen und dann auch die staatliche Stasi-Zentrale in Ost-Berlin besetzt werden von Bürgerkomitees, wo Auslöser zumeist waren, dass festgestellt wird, dass da massenhaft Akten verbrannt werden und eigentlich es den Leuten darum ging, diese Vernichtung zu stoppen und Einsicht in ihre Akten zu bekommen. Andererseits lag hier ein großer Konfliktpunkt zur Modrow-Regierung, die halt irgendwie versucht hat, diese Strukturen der Stasi zwar abzubauen, aber in irgendeiner Form zu erhalten. Und dort ist es, wie gesagt, der Opposition nochmal gelungen, gemeinsam aufzutreten. Und das ist ja für manche dann eigentlich das einzige Thema geblieben, wo sie dann noch jahrelang sich weiter mit beschäftigt haben, ohne sonst noch irgendwie politisch in Erscheinung zu treten.
Ja, es wird manchmal ja so dargestellt, als ob die DDR nur noch aus Stasi bestanden hätte über die letzten Jahre. Also.
Ja, und die Opposition nichts anderes gemacht hätte als die Stasi zu zerschlagen.
Ja.
Ganz so ist es natürlich nicht.
Ja, ich würde einfach sagen, wir hören mal wieder ein Stückchen Musik rein, oder?
It was a lonely hour.
im Zusammenhang mit dem Volkskammerwahlkampf für den 18. März 1990 entstehen nun also ganz neue Bündnisse. Zum einen suchen sich die Parteien und Bewegungen dann irgendwelche Westpartner oder auch vielleicht auch umgekehrt. Die Sozialdemokratische Partei in der DDR nennt sich nun einfach SPD und fährt auch im Wahlkampf entsprechend Parteiprominenz aus dem Westen auf.
Die hatte vorher SDP geheißen.
SDP, Sozialdemokratische Partei, ja, in der DDR. Nun heißt sie, wie gesagt, SPD. Rechnet nach irgendwelchen Umfrageergebnissen mit einem grandiosen Wahlerfolg und hält also nun im Prinzip keine Kontakte und keine Bündnisse mehr mit anderen oppositionellen Gruppen für nötig. Wir wissen natürlich heute, dass das mit dem Wahlerfolg dann nicht so viel geworden ist. Andere wie der Demokratische Aufbruch gehen nun ganz nach rechts, nachdem es auf dem Wahlparteitag im Dezember großen Streit um Sozialismus und Wiedervereinigung gab und dann der eher linke Flügel die Partei verlassen hat, entsteht nun ein Bündnis mit der CDU und der äußerst rechten DSU, also die nicht nur namentlich nahe bei der West- oder bei der bayerischen CSU steht, sondern inhaltlich eher noch rechts davon. Und wie sich das sich inhaltlich anhört, da habe ich hier mal ein Beispiel eines Wahlwerbespots vom Demokratischen Aufbruch. Und das ist natürlich besonders interessant, weil, wie gesagt, der Demokratische Aufbruch ja noch bis in den November hinein klar von einem reformierten sozialen und ökologischen Sozialismus geredet hat und nicht etwa von der Wiedervereinigung.
Der Sozialismus hat Angst und Schrecken verbreitet. Der Sozialismus hat Hunderttausende aus unserer Heimat vertrieben. Der Sozialismus hat uns um den Lohn unserer Arbeit betrogen. Der Sozialismus hat jetzt abgewirtschaftet. Stoppt die sozialistischen Parteien. Am 18. März entscheiden Sie über das Schicksal unseres Landes. Unterstützen Sie unseren Aufbruch in die Demokratie. Mit Ihrer Stimme für den demokratischen Aufbruch entscheiden Sie sich gegen den Sozialismus. Für soziale Marktwirtschaft. Für soziale Sicherheit. Für sichere Währung. Für ein einiges Deutschland in einem geeinten Europa. Wir haben keine Zeit mehr für Experimente. Für unser Land stehen die Uhren kurz vor 12. Am 18. März entscheiden die Wählerinnen und Wähler über die Zukunft unseres Landes. Unterstützen Sie den DA, den demokratischen Aufbruch. Wir haben keine Vergangenheit, aber wir schaffen eine sichere Zukunft für unsere Heimat.
Andere hatten es ein bisschen schwieriger, Westpartner zu finden. Es gab dann immerhin ein Bündnis von Oppositionsgruppen, das Bündnis 90, bestehend aus dem Neuen Forum Demokratie Jetzt und der Initiative Frieden und Menschenrechte. Die wussten nicht so richtig, wo sie sich überhaupt positionieren wollen. Das gab dann halt so Floskeln wie: wir sind nicht rechts, wir sind nicht links, wir sind geradeaus. Und also völlig merkwürdiges Zeug wurde da von sich gegeben, und das Bekenntnis zur Einheit des deutschen Vaterlandes, aber nicht sofort, sondern in einem gemeinsamen Zusammenwachsen und so ein Zeug, also irgendwo wischiwaschi. Also es verwundert da nicht weiter, dass letztlich diese positionellen Unklarheiten sich dann auch im Wahlergebnis niederschlugen. Also das Bündnis 90 als vielleicht der am ehesten originäre Ausdruck dieser Bürgerbewegung des Herbstes 89 landete dann bei 3%. Das zweite Wahlbündnis, was in dieser Tradition stand, waren die Grüne Partei der DDR und der Unabhängige Frauenverband. Die haben dann 2% bekommen. Das Interessante an diesem Bündnis war natürlich, dass mit dem Unabhängigen Frauenverband hier auch die doch relativ lange Tradition der unabhängigen Frauenbewegung in der DDR einen organisatorischen Niederschlag fand. Das Wahlergebnis war natürlich da auch völlig ernüchternd an dem Punkt.
Also es ist schon etwas erstaunlich, dass so ein unabhängiger Frauenverband dann auch entstanden ist, oder? Insgesamt, weil ja vorher im Prinzip die SED gemeint hat, dass die Frauenbefreiung mit der Arbeitsmöglichkeit oder Arbeitspflicht für Frauen, wie man es auch nimmt, im Prinzip die Emanzipation erledigt wäre.
Ja, man, also es ist natürlich klar, das Patriarchat war in der DDR nicht aufgehoben, aber es war, es gab natürlich einen gewaltigen Unterschied, der wird auch in Papieren der Frauenbewegung da hervorgehoben, also die ökonomische Selbstständigkeit der Frauen, dadurch, dass sie halt ein eigenes Einkommen hatten, darin lag ein gravierender Unterschied zur Situation von vielen Frauen im Westen. Mhm. Also dass einfach alleinerziehend mit Kind war für die materielle Existenz oder ähnliche Sachen, das war kein Hinderungsgrund. Und also, sich da also von aus irgendwelchen repressiven Familienverhältnissen zu lösen, von meinetwegen gewalttätigen Männern zu trennen oder so, das war aufgrund dieser ökonomischen Unabhängigkeit erheblich einfacher als im Westen, und das hat es für eine autonome Frauenbewegung natürlich viel schwerer gemacht, sich zu entfalten, weil, sage ich jetzt mal, der Problemdruck an der ganz wichtigen Stelle eben nicht so groß war.
Also der im Westen eben dazu geführt hat, dass es größere Bewegungen gab, genau. Oder so.
Und
aber die Frauen...
Eine zweite Sache natürlich, ja. Also, was im Westen ja immer ein also über Jahrzehnte ja ein sehr wichtiges Motiv der Frauenbewegung war, der Kampf gegen den Paragraphen 218. Der war ja in der DDR abgeschafft. Den gab es ja nicht.
Den gab es, ja. Aber insgesamt sehr einflussreich in der ganzen Umbruchszeit oder so war der unabhängige Frauenverband oder sagen wir mal feministische Frauen in welcher Form auch immer eher nett.
Ja, in der Form nicht. Also es gab ja, wie gesagt, schon... Anfang der 80er Jahre im Rahmen der Friedensbewegung autonome Frauengruppen, vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem Wehrdienstgesetz von 1982, mhm. was halt die Einbeziehung von Frauen in die Wehrpflicht vorsah. Das waren immerhin später recht prominent gewordene Frauen beteiligt, wie Bärbel Bohley beispielsweise. Und also ich denke, es ist auch schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass zum Beispiel in der, zumindest in der Frühphase des neuen Forums und auch anderer neuer Gruppen und Bewegungen doch vergleichsweise viele Frauen aktiv waren und auch an öffentlichkeitswirksamen Stellen präsent gewesen sind und dort in Erscheinung getreten sind. Also das darf man dabei nicht übersehen. Es gab dann beispielsweise auch im neuen Forum selbstorganisierte Frauengruppen, aber so, dass vielleicht einfach das Bedürfnis oder der Einfluss des unabhängigen Frauenverbandes vielleicht auch aus dem Grund eher geringer war, dass es halt
also dass die eher in die anderen Gruppen integriert waren, einzelne Frauen, die für sowas stehen hätten können, erst mit der Zeit. Ich weiß nicht, gab es den unabhängigen Frauenverband schon lang?
Vorher, also ich glaube, die ersten, es gab Fraueninitiativen, die so im November, Dezember entstanden sind, und der
also dann doch
unabhängige Frauenverband eigentlich erst im Rahmen des Wahlkampfes.
Also relativ spät insgesamt erst nochmal so eine Organisation gab.
Von der Frauenbewegung nochmal zurück zum Wahlkampf. Die einzige Gruppe, die dann auch zu den Wahlen antrat, die doch noch recht explizit gegen die Wiedervereinigung und vor allen Dingen für die Beibehaltung von Strukturen gesellschaftlichen Eigentums- und Produktionsmitteln aufgetreten ist, war die Vereinigte Linke. Und sie hat natürlich dann auch in dieser ganzen aufgeheizten Stimmung die Quittung für diese klare Position bekommen. Immerhin gab es für die Vereinigte Linke einen Sitz in der Volkskammer. Das waren irgendwie 0,5 2% oder so.
Keine 5%-Klausel.
Keine 5%-Klausel. Nein, das war sicher auch eine demokratische Errungenschaft
des Runden Tisches.
Des Wahlgesetzes, das da auch vom Runden Tisch erarbeitet wurde. Dass es keine 5%-Klausel gab. Dennoch war, also für die Vereinigte Linke war das natürlich ein Desaster. Die hatten sich da alle sehr stark in diesem Wahlkampf engagiert und da war nun Schicht. Das hat, also diese Niederlage gerade für die Vereinigte Linke hat vielleicht auch was damit zu tun, dass es der SED oder nun PDS schon recht gut gelungen war, sich so als moderne sozialistische Alternative zu verkaufen und als Sachwalterin linker Ideen und Interessen und so dieser ganze Zusammenhang um Gysi und Modrow hat sich da ja schon sehr antistalinistisch präsentiert und hat auch versucht, gerade Antifaschismus als Thema aufzunehmen. Da gab es im Januar eine große Manifestation, noch ganz im alten Stil, also wo irgendwie sofort zu merken war, dass da der immer noch funktionierende alte Parteiapparat dahinter steckt, wo dann, ich glaube, 100.000 Leute da am sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Treptow gegen zunehmenden Neofaschismus demonstriert haben. Und das ist
durchaus ein berechtigtes Anliegen war damals schon.
Also ja, es war natürlich berechtigt, aber
vom Anliegen, von inhaltlichen Anliegen her, ich meine, ob das
selbstverständlich
sehr glaubwürdig war, dass das ausgerechnet die gemacht haben, ist wieder eine andere Frage.
Ja, vor allen Dingen, wie sie es gemacht haben. Aber offensichtlich ist es der PDS ganz gut gelungen, da auch aus einem undogmatischen linken Spektrum da Stimmen zu bekommen. Und also immerhin bekamen sie ja 16% dann bei den Volkskammerwahlen und wie sie versucht hat, sich zu verkaufen, dazu vielleicht auch noch ein Beispiel, ein Wahlwerbespot der PDS aus dem Volkskammerwahlkampf 1990.
Jugend wird nicht unpolitischer.
Wir werden anspruchsvoller.
Wir werden kritischer. Nie wieder Jugend in der zweiten Reihe.
Nie wieder Kampfreserve.
Also Leute, seid nicht bange, nehmt das Alte in die Zange.
Don't worry, take Gysi.
Mach dir einen Kopf, wähl Gysi.
Für demokratische Gleichstellung.
Für gesicherte Rechte der Jugend.
Für Kompetenz und Toleranz stehen Gregor und Hans.
Don't worry.
Wähl PDS, die Neue.
Diese Volkskammerwahlen im März 1990 hatten schon so ein bisschen was davon, wie man das dann später kannte, so mit diesen großen Wahlkampfveranstaltungen, war ja für die Bevölkerung im Osten was Neues. Und was ja noch viel interessanter war, war diese ganze Stasi-Hysterie, die dann schon einsetzte, indem dann irgendwelche Leute, die da gerade einen großen politischen Aufstieg hinter sich hatten, dann als Stasi-Spitzel enttarnt worden sind. Das betraf hier im Wahlkampf unter anderem den Spitzenkandidaten der SPD im Osten, Ibrahim Böhme, der als Stasi-Spitzel enttarnt wurde. Und ich glaube, 2 oder 3 Tage vor der Wahl erst noch wurde der Vorsitzende des demokratischen Aufbruchs, der Rechtsanwalt, früher der oppositionelle Rechtsanwalt Wolfgang Schnur, als Stasi-Spitzel enttarnt. Und das hatte schon was wirklich Ulkiges, weil der sich da auf so Wahlkampfveranstaltungen schon so quasi als der neue Kanzler der DDR irgendwie präsentiert hat und da unheimlich den wichtigen und dicken Maxe markierte und fuhr jetzt auch zu der Zeit dann schon ein Westauto und wurde dann irgendwann auch mal, gab es so eine Zeitungsnotiz, dass er da von der Volkspolizei irgendwo mit 160 geblitzt worden ist und so.
Es war noch immer nur 100 erlaubt.
Es galt immer noch Tempo 100.
Ja.
Also er war vielleicht auch ein bisschen überfordert von dem Ruhm, der da auf ihn zukam. Und davor wurde er ja dann bewahrt, dadurch, dass er dann nicht Ministerpräsident oder ähnliches werden musste. Das wurde ja dann Lothar de Maizière, der Vorsitzende der Ost-CDU, nach dem grandiosen Wahlerfolg des Kohl-Ablegers Allianz für Deutschland, also Demokratischer Aufbruch, CDU und DSU, wo es dann halt eine Koalitionsregierung gab, mit solchen Skurrilitäten wie dass ja nun der Demokratische Aufbruch, der ja stimmenmäßig nicht so arg viel da abbekommen hat, aber immerhin auch einen Minister stellen durfte. Und das war nun der langjährige oppositionelle Pfarrer Rainer Eppelmann aus Berlin, der ja seine Karriere einst damit begonnen hatte, als Wehrdienstverweigerer aufzutreten. Und der wurde nun interessanterweise Minister für Verteidigung und Abrüstung. Und die Abschaffung der Wehrpflicht oder gar die Auflösung der Nationalen Volksarmee war nun in seiner neuen Position für den gestandenen Pazifisten überhaupt kein Thema mehr. Stattdessen hat er sich nun bemüht, die Strukturen der Volksarmee ordnungsgemäß und solide in die Bundeswehr zu überführen.
Also quasi schon ganz gesamtdeutsch.
Genau, und im Prinzip war diese Regierung ja nichts anderes als eine Überführungsverwaltung der Restbestände der DDR in die Bundesrepublik. Und dann kam es ja auch ganz schnell zur Währungsunion, zum Einigungsvertrag und dann am 3. Oktober 1990 zur gesamtdeutschen Wiedervereinigungsfeier.
Gut, also eine Frage hat sich mir jetzt gestellt, weil es eigentlich kein Thema war, nämlich war dann die soziale Frage, also die Frage nach Armut und Reichtum, überhaupt irgendwann mal Thema oder wenn ja, in welchem Zusammenhang hat sich das denn?
Sie hat sich so erstmal nicht gestellt, weil es lange ja gar nicht um eine völlige Umkrempelung der Gesellschaft ging, sondern eigentlich nur um die Einforderung demokratischer Rechte und Freiheiten bei Beibehaltung der sozialen Sicherheit. Also davon sind die Leute eigentlich stillschweigend ausgegangen, dass das so bleibt. Das hat sich erst im Laufe der Zeit verändert. Es gab es immer in so kleinen Nebensätzen da beim Neuen Forum, wir wollen keine Ellenbogengesellschaft und sowas. Und erst dann so im Spätherbst 89 über den Winter hin gab es dann mal kleinere Initiativen. Es gab mal eine Initiative für unabhängige Gewerkschaften. Im Umfeld der Vereinigten Linken gab es Leute, die sich Gedanken über Betriebsräte, auch über gerade über die Beibehaltung des oder überhaupt erst Herstellung des Volkseigentums gemacht haben und für die dann auch im Wahlkampf die soziale Sicherheit eine gewisse Rolle gespielt hat. Aber das waren alles Randerscheinungen, die hatten selbst innerhalb der Oppositionsbewegung keinen großen Einfluss. Die soziale Frage stellte sich eigentlich erst, als es dann darum ging, also als die Währungsunion in Sicht rückte und die Leute plötzlich Angst hatten, dass dann halt ihr Einkommen 1:5 oder noch schlechter umgetauscht wird und sie dann einfach im Verhältnis zum Westen die ganz armen Schweine sind und dann aber gleichzeitig Mieten halt entsprechend ansteigen. Als sich dann auch abzeichnete mit der Währungsunion, die ja dann teilweise 1:1, teilweise 1:2 erfolgte, dass einfach die wirtschaftlich schwachen Betriebe in der DDR damit nicht umgehen können und dass die das in den Bankrott treibt, dass das zu einer überhaupt erst Herausbildung von Arbeitslosigkeit führt, was ja auch niemand kannte vorher. Da fing das an, dass sich Leute über auch die soziale Frage Gedanken gemacht haben, aber vorher spielte das in den politischen Debatten eigentlich keine Rolle.
Also es ist zum Beispiel auch in den ganzen, im November und Dezember, da waren ja auch einige DDR-Menschen im Westen, also in Marburg eine ganze Menge beispielsweise, und da hätte man ja schon auf Armut stoßen können. Das ist also eigentlich nicht wahrgenommen worden oder ist, also wie im Westen ja auch im Prinzip ignoriert worden oder als lästiges Beigeschmack, was mir nicht passieren kann.
Es ist die eigene Armut im Vergleich zum westlichen Standard wahrgenommen worden, also diese durchaus als Erniedrigung empfundene Tatsache, sich halt
kein BMW leisten zu können.
Nein, also in den Westen zu fahren, über kein entsprechendes Geld zu verfügen und sich dann diese Bittstellerei da mit dem 100 Mark Begrüßungsgeld, wo man ja im Endeffekt auch nicht viel für gekriegt hat. Das ist so eigentlich so ein bisschen schamvoll empfunden worden, aber dass es im Westen Armut gibt, Gott.
Aber das hat zum Beispiel überhaupt nicht dazu geführt, dass jetzt der Einheitstaumel damals irgendwie relativiert werden wäre oder eingeschränkt.
Nein. Eindeutig nicht. Der war von Illusionen geprägt. Kommt die D-Mark zu uns, geht es uns gut, und wenn sie nicht kommt, gehen wir halt rüber. Das war so der Tenor, der da vorhanden war. Und ich glaube, mit aller zur Verfügung stehenden Blindheit wurde Kohls Gerede von den nun anstehenden blühenden Landschaften da auch bereitwilligst geglaubt. Eine Frage, die vielleicht für mich noch interessant ist und erstmal noch offen bleibt, ist schon die Frage, wo haben die oppositionellen Strukturen damals Fehler gemacht? Was hätten sie anders machen können und was hätte es vielleicht an alternativen Möglichkeiten gegeben? Und dazu habe ich nochmal Wolfgang Rüdenklau halt von der Umweltbibliothek aus Ostberlin befragt.
Da werden verschiedenste Fehlerdiskussionen geführt, beispielsweise, ob man die Frage nach der Macht hätte intensiver stellen müssen. Da wird aber dann leicht vernachlässigt, dass bis in den März hinein diese Stasi-Leute mit zum Teil erheblichen Mitteln ausgerüstet waren und die Armee, und dass die Putschgefahr eigentlich immer da war. Ich sage immer, wir hatten keine Chance, aber wir haben sie nicht genutzt. Also zwischen Baum und Borke wären verschiedene Möglichkeiten denkbar gewesen, wenn die Sowjetunion nicht in diesem Maße pleite gewesen wäre, wie sie eben dann sich pleite zeigte. Wenn die SED nicht in solchem Maße ihrer Spritze beraubt, sich als ein solcher Hohlkörper erwiesen hätte, wenn da irgendein Reformflügel tatsächlich gewesen wäre, der 89 dann gesagt hatte, so, jetzt Schluss, reiner Tisch, jetzt müssen wir ein paar Leute aus der Opposition reinholen, Koalitionsregierung und so weiter, dann wäre Verschiedenes möglich gewesen. Die wirtschaftliche Lage war allerdings wirklich katastrophal. Im Endeffekt, all die Diskussionen, die wir da jetzt im Nachhinein immer wieder führen, das ist ja immer so eine Schleife, hätten wir damals, führen dann doch darauf, im Endeffekt hätten wir einen besseren Einigungsvertrag aushandeln können. Einer, für den es beispielsweise eine Berufungsinstanz gibt, dessen Einhaltung überwachen kann. Man hätte eine Konföderation vielleicht ehestens noch aushandeln können. Es ist die Frage, ob das klug gewesen wäre oder so. Aber bei der Lage der Dinge war das natürlich unvermeidlich, wie es gekommen ist.
Für den Schluss dieser Sendung als Schlusswort vielleicht noch einen ganz kurzen O-Ton von Wolfgang Rüdenklau hinsichtlich der Frage, was bleibt eigentlich mit den Erfahrungen des Herbstes 1989? Was kann man da in der großen neuen Bundesrepublik denn noch verwenden?
Tja, eigentlich nichts.
Eigentlich nichts. Aber naja, ihr habt jetzt eine dreiteilige Sendung gehört zur Geschichte der Umwälzung da und der Vorgeschichte. Viel ist gesagt worden, viel ist auch nicht gesagt worden. Man kann viel ergänzen oder so. Muss man, glaube ich, auch noch eine ganze Menge Sachen erforschen oder genauer nachgehen, insbesondere von kritischer linker Seite aus. Ja, das war's dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. We'll be right back.
eines Tages zur Revolte.
Das war Geschichte wird gemacht, die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal, stell dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg. Über den Zusammenbruch der staatssozialistischen Gesellschaft in der DDR 1989, Teil 3.